Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Am Freitag ist Heiligabend, muss ich Sie wahrscheinlich nicht daran erinnern. Weihnachten steht vor der Tür. Die meisten von uns freuen sich sicherlich. Es gibt aber auch dieses Jahr wieder einige, die das Fest ganz alleine verbringen werden. Das trifft oft Ältere. Und die hat mein Gast Elke Schilling im Blick. Sie will Menschen aus der Einsamkeit holen. Deshalb ist sie mit über 70 Jahren zur Gründerin geworden und hat das Netzwerk Silbernetz ins Leben gerufen. Darüber wollen wir sprechen. Guten Morgen, Frau Schilling.
Schönen guten Morgen, Herr Wiese. Ich grüße Sie.
Sie können wahrscheinlich am besten erklären, Silbernetz, was ist das genau? Erste Assoziation wäre vielleicht Internet, das führt aber in die falsche Richtung.
Das ist die absolut falsche Richtung, weil wir sind äußerst niedrigschwellig. Das Telefon ist die Basis unseres Angebotes und dieses Angebot ist dreistufig. Hotline, das heißt das Silbertelefon, wo man von 8 bis 22 Uhr anrufen kann, zum einfach mal reden. Unsere Silbernetz-Freundinnen, Ehrenamtliche, die ihren alten Menschen einmal die Woche anrufen. Und unsere Info, weil viele alte Menschen nicht wissen, was es in ihrem Wohnumfeld an Möglichkeiten gibt, wieder raus oder Unterstützung zu bekommen.
Wie viele Anruferinnen und Anrufer haben Sie da am Tag?
Gestern waren es 181 verschiedene.
Toll. Wir werden gleich besprechen, worüber die Anruferinnen und Anrufer reden wollen. Und Sie tragen Ihr berühmtes Shirt. Das haben Sie meistens an, wenn Sie Ihre Auftritte haben oder Interviews geben. Da ist nämlich die Nummer drauf. Vielleicht, wir können sie ja gar nicht oft genug sagen.
Es ist die 0800 74 80 90 und ich sage es auf Sächsisch, weil es dann plausibler ist. 0800 für 70 80 90.
Also für 70-Jährige, 80-Jährige, 90-Jährige.
Genau.
Frau Schilling, vielleicht können Sie uns einen kleinen Eindruck geben, wer sind die Menschen, die da anrufen?
Also es ist die ganze bunte Mischung, weil alte Menschen sind genauso vielfältig wie alle anderen. Und es sind auch zum Teil junge Menschen, so ungefähr 15-20%, die sich zu uns verirren, wo wir dann sagen müssen, gerne, aber wir müssen begrenzen, weil wir die Zeit für die Alten brauchen. Ja, und dann bei den Älteren sind es einfach Menschen, die jeden Tag alleine sind, die sozusagen morgens um 8 Uhr sich ihre ersten drei netten Sätze abholen, damit sie mit dem Frühstück gut in den Tag kommen, mit dem Frühstück und uns. Es sind die, die einfach darunter leiden, dass sie zu ihren Kindern keinen Kontakt mehr haben, was häufig leider passiert. Es sind die, wo die Partner verstorben sind und die seit 3-4 Jahren völlig alleine leben. Und es ist für mich ganz spannend, viele alte Menschen sind bei allen schwierigen Lebensumständen trotzdem in der Grundeinstellung positiv. Und die sagen am Ende des Gesprächs, wie schön, dass wir miteinander gelacht haben.
Worüber, wenn Sie das sagen, lachen, worüber wollen denn die Menschen zu reden oder wieso läuft so ein Gespräch ab?
Na, ganz unterschiedlich, wie gesagt, je nach Temperament und Charakter des Anrufenden, der Anrufenden, fängt es an mit, ich habe jetzt Ihre Nummer seit 3 Monaten auf dem Tisch liegen und heute ist es dran, jetzt habe ich angerufen. Ich sage, okay, wunderbar. Und worüber wollen wir reden? Naja, sagt sie, wissen Sie, es ist schon Mist, so alleine zu sein. Ne? Mhm. So, und dann kommt aus diesem Wechselspiel die unterschiedlichsten Themen raus.
Wie stellen Sie denn dann überhaupt eine Verbindung zu den Menschen her? Also man kennt sich ja nicht. Das ist ja erstmal eine anonyme Ausgangssituation.
Das ist ja das Schöne, dass man sich nicht kennt. Also unsere Anrufer kommen mit der Erwartung, weil wir sagen, einfach mal reden ist das, was wir anbieten. Die kommen mit der Erwartung, dass mit ihnen einfach mal geredet wird. Mhm. Und haben dann in der Regel ihre Themen. Und haben das, was sie im Moment drückt. Und bringen das auch auf den Tisch. Und manchmal sagen sie dann zwischendurch, wissen Sie, ich komme mir ganz doof vor. Das ist eigentlich, ich jammere ja nur. Und eigentlich will ich nicht jammern. Ich sage, das ist ein Paket, das Sie tragen. Legen Sie es in die Mitte, wir gucken beide drauf.
180 Anrufe gestern, haben Sie gesagt.
Ja.
Wie lässt sich das an einem Tag bewältigen? Wie funktioniert das?
Naja, gestern waren 20 von unseren Mitarbeitern über den Tag verteilt am Telefon und das haben wir gut auffangen können. Und es sind 20 Festangestellte und es sind 40 Freiwillige, die wir am Telefon haben. Die Freiwilligen schalten sich ein, wenn sie Zeit und Lust haben und gebraucht werden. Und die Festangestellten haben ihre Schichten.
Das heißt, die schalten sich von zu Hause ein. Das ist so technisch gelöst.
Die große Mehrzahl von uns hat zu Hause ein internetfähiges, spezielles Telefon, wo nur diese Anrufe ankommen.
Freiwillige, wer ist das? Wer arbeitet bei Ihnen damit?
Die Freiwilligen sind in der Regel Menschen selber schon im Rentenalter, die aus ihrem Berufsleben die Erfahrung mitbringen, diese Gespräche gut zu handeln.
Und die Festangestellten?
Die Festangestellten, da sind wir praktisch ein Sozialunternehmen. Wir geben Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind, die Chance, bei uns angelernt zu werden, eingeführt werden zu werden in diese Gesprächsform, in den Umgang mit älteren Menschen. Und es sind Menschen, die eine Empathie mitbringen und die Bereitschaft, sich mit alten Menschen zu unterhalten.
Wollte ich gerade sagen, man braucht wahrscheinlich auch etwas, das ist jetzt nicht für jeden geeignet.
Nein, nein. Aber es sind, wie gesagt, Menschen, die häufig selber auch ganz viel eigene Lebenserfahrung haben und aber bei uns auch lernen, sich ein Stück weit abzugrenzen, sodass sie gut mit den Anrufern umgehen können.
Sie sagen, Sie schulen die Mitarbeitenden. Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, wenn uns das Jobcenter einen potenziellen Mitarbeiter vermittelt, dann macht er erstmal eine Testzeit von 2 bis 3 Wochen bei uns, um zu gucken, kann er es überhaupt, will er es überhaupt, kann er sich ins Team einfügen. Und wenn das klappt, dann machen wir den Arbeitsvertrag und dann geht die eigentliche Einarbeitungsphase los. Das heißt, er wird natürlich mit den Gesprächstechniken vertraut gemacht, im direkten Gespräch, in der Auseinandersetzung mit unserer Schichtleiterin. Er hat ein Mentoring am Telefon und nach einer Weile sehen wir ja, er schafft das. Und dann können wir ihn im Wesentlichen alleine laufen lassen. Wobei es gibt regelmäßig Arbeitsberatungen, Supervisionen, die Möglichkeit, sich bei unserer Supervisorin direkt einzuklinken und zu sagen, das war jetzt so heftig, da muss ich mal mit jemand anderem drüber reden. Es ist also gut, ich denke, es ist im Großen und Ganzen gut gesorgt für unsere festen Mitarbeiter.
Man muss ja auch sagen, Sie sind nicht die Telefonseelsorge.
Überhaupt nicht.
Aber trotzdem entsteht ja eine Verbindung. Es gibt ja auch Anruferinnen und Anrufer, die rufen regelmäßig bei Ihnen an. Das ist ja eine gewisse Verantwortung. Wie gehen Sie damit um?
Also wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, die die Verantwortung für sich selber tragen. Aber wir nehmen sie ernst. Wir versuchen uns auf Augenhöhe mit ihnen zu unterhalten. Und ja, wir akzeptieren, dass wir für manche schon sowas wie Familie sind. Weil wenn man sozusagen am Lebensende allein ist, sind die Chancen, noch mal eine neue Familie zu kriegen, nahezu null. Also nehmen wir es hin, dass Anrufer uns täglich anrufen und eigentlich dann auch immer dasselbe haben. Aber wir sind da 60 Leute, also da ist schon eine gewisse Varianz drin, wie sich ein Gespräch entwickeln kann, einfach nachdem wer von uns dann dran setzt.
Sie haben gerade so ein bisschen gelacht, als ich gesagt habe, das gibt Anruferinnen und Anrufer, die täglich anrufen. Wahrscheinlich haben Sie da gleich auch Personen im Kopf.
Naja, nicht Personen, Stimmen.
Stimmen.
Ja, wie gesagt, es ist die alte Dame, die uns morgens zum Frühstück anruft und sagt, Kaffee steht da, Brötchen stehen da, ich brauche jetzt noch 3 Sätze zum Anfang.
Gibt es da sonst noch, Sie haben gesagt, am Ende steht manchmal das Lachen, sonst Erfolgserlebnisse oder besondere Effekte, die Sie feststellen können am Ende eines Telefonats oder vielleicht auch, wenn Sie Menschen eine längere Zeit begleiten?
Also im Moment ist es so, dass sich bei uns am weißen Brett im Flur die Postkarten häufen, die wir da anpinnen. Das sind also Postkarten von Anrufenden, die sagen, hey, wie gut, dass es euch gibt und vielen Dank für eure Arbeit. Das ist so eines der sichtbarsten Erlebnisse, die wir haben.
Ich meine, wenn man so einen engen Kontakt und Sie sagen, es sind tatsächlich nur die Stimmen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, da entsteht doch trotzdem sowas wie Freundschaft möglicherweise oder vielleicht auch manchmal das Gefühl von der anderen Seite, ich würde jetzt gerne den nächsten Schritt gehen, ich möchte gerne diese Stimme am anderen Ende des Telefons auch mal sehen oder treffen oder mal einen Kaffee trinken gehen.
Das ist der Punkt, wo wir ganz klar die Grenze ziehen müssen. Weil das können wir gar nicht leisten. Also wir haben inzwischen so an die 20.000 verschiedene Anruferinnen gehabt in diesen 3 Jahren. Und ein Gutteil davon sind sogenannte Immerwiederanrufer oder DaueranruferInnen. Das geht nicht. Und das wird auch akzeptiert, weil auch für den älteren Menschen ist es in der Regel das eigene Umfeld ein Schutzraum. Und die Stimme ist keine wirkliche Intervention in diesen Schutzraum. Es ist einfach eine Öffnung nach außen, damit ich mich mitteilen kann. Aber ich bin geschützt in meinem Raum.
Da gibt es also dann auch keine Enttäuschung, dass man sagt, jetzt habe ich mich so geöffnet und...
Nein, nein.
Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wie ist die Idee überhaupt dafür entstanden?
Naja, da gab es über lange Zeit, also einen Zeitraum von 15 Jahren, verschiedene Begegnungen mit den Wirkungen von Alterseinsamkeit. Also ein alter Herr, der mich als Telefonseelsorger nachts um 3 anrief und sagte, ich bin 85, junge Frau, die Reihen rund um mich sind leer, können Sie mir sagen, warum ich noch leben soll? Und das genau das Extreme, den extremen Ausgang einer solchen Lebenssituation hatte ich mit meinem alten Nachbarn. Ganz schlimme Geschichten, wo ich dann am Ende auch als Seniorenvertreterin feststellte, es gibt eigentlich nichts, wirklich. Was diesen Menschen, die aus ins Loch gefallen sind, wieder raushelfen könnte.
Was war das für eine Geschichte mit Ihrem Nachbarn?
Der ist in seiner, also dem, da hatte ich gesehen, dass er sich zurückgezogen hatte, dass er immer mehr, weniger Kontakte hatte. Und dann bin ich eines Tages an seine Tür gegangen, habe geklingelt, kann ich helfen, wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin da, wir sind Wand an Wand. Er sagte, nein, brauche ich nicht, danke. Und 3 Monate später haben sie ihn tot aus der Wohnung getragen. Da war er schon in keinem schönen Zustand mehr.
Und so eine anonyme Ansprechstelle hätte ihm wahrscheinlich gut getan, weil der direkte
Kontakt... Ich war zu dicht dran, ja.
Die Idee, Telefonhotline, ist das eine. Wie kompliziert war es dann, das umzusetzen? Und war vor allem gleich klar, ja, eine Telefonhotline könnte da eine Lösung sein.
Also vor 7,5 Jahren, als das Thema sich verdichtet hatte und ich in Großbritannien die Idee dafür gefunden hatte, wie es zu machen ist, war es hier in Deutschland so, dass Alterseinsamkeit kein Thema war. Die entsprechenden Fachleute sagten, bloß nicht drüber reden, das macht es nur noch schlimmer. So, und von Wohlfahrtsverbänden war in der Rede so die Feststellung, die haben sich zurückgezogen, die wollen keinen Kontakt mehr. So, und das war für mich dieses Ding, wo ich dachte, das ist zu einfach.
Ja, und vor allen Dingen so ein offensichtliches Problem eigentlich trotzdem. Ne? Und
dieses
ist halt
Problem,
so, ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Ansatz.
Dieses Problem war nur zu Weihnachten sichtbar. Weil da war es klar, diese Alten sitzen zu Hause, da ist niemand, der mit ihnen spricht, wo die sitzen in ihrer Trauer vergraben und die Suizidrate ist um diese Jahreszeit die höchste. So, das war alles klar. Aber nur da war es wirklich klar. Und ansonsten über das Jahr dachte man, das erledigt sich von alleine. Genau. Und deswegen hatten wir auf zwei Schienen zu kämpfen. Einmal das Angebot als solches zu installieren und zum anderen Politik und Wissenschaft dafür zu sensibilisieren, auch hier in Deutschland die Zahlen bereitzustellen, die belegen, dass es ein Problem ist. Weil was wir in Deutschland nicht mit Zahlen belegen können, das müssen wir nicht bearbeiten.
Wie sind denn die Zahlen also?
Naja, wir haben eine Langzeitstudie, den Deutschen Alterssurvey, der definiert die zweite Lebenshälfte als von 40 bis 85. Und wenn Sie sich die genauen Statistiken angucken, dann ist der älteste Mensch, glaube ich, inzwischen 115. Das heißt, da sind 30 Altersjahrgänge, die nicht im Fokus sind, wo wir nichts wissen. Und die haben wir am Telefon.
Sie, wenn ich das verraten darf, sind damals, also als es losgegangen ist, ja auch schon über 70 gewesen, 72 Jahre alt und haben gerade...
70,
okay,
70,
alles klar. Weisen wir gerade nochmal drauf hin an dieser Stelle. Und hatten da eben mit einigen Widerständen zu kämpfen.
Ja.
Wie sind Sie da vorgegangen? Also einmal haben Sie natürlich irgendwie versucht, dann Zahlen zu bekommen und wie ging es dann weiter?
Naja, meine Stellung als Seniorenvertreterin hat mir schon auch öffentliche Sichtbarkeit verschafft, sodass ich an entsprechenden Stellen immer wieder ansprechen konnte, wo die Lücken sind. Das war das eine. Und zum anderen, wie gesagt, ich habe Verbündete gewonnen. Ich habe es ja nicht alleine gemacht. Wir waren 8 Leute, die das auf die Beine gestellt haben. Und wir haben 2 Jahre lang wie die Kaputten geackert, wie gesagt, auf 2 Schienen die Strukturen zu bilden und aber auch die Öffentlichkeit dafür herzustellen. Und 2017 haben wir dann unser erstes Feiertagstelefon gemacht. Damals noch als Ehrenamtlicher, vom 24.12. bis zum 1.1. rund um die Uhr am Telefon und vorher ordentlich Welle gemacht mit Öffentlichkeitsarbeit und damit belegt, dass sowas wie wir gebraucht wird.
Es gab ja auch schon mal eine echte Krisensituation, also für Sie selbst, 2017 war
genau,
das glaube ich.
Genau, war der Anlass dafür, für diese Aktion.
Da ging es finanziell nicht weiter.
Nee, da ging es strukturell nicht weiter, weil die beiden Callcenter, die uns zugesichert hatten im Vorfeld, dass sie diese Dienste an der Hotline übernehmen, die haben Ende Oktober 2017 abgesagt. Es war ihnen zu viel, es war zu viel Verantwortung, es war nicht absehbar, was da alles auf sie zukommt. Deswegen haben sie gesagt, tut uns leid. Seht zu, wie er klarkommt. Und da brach uns der Fuß weg, weil es beginnt mit der Hotline und danach kommen die Silbernetzfreunde und die Info. Und wir hatten damals die Wahl aufzugeben oder zu kämpfen und wir haben gekämpft. Wir haben eine Aktion, eine Gaia nannten wir das, gegen Einsamkeit im Alter. Eine 3-stufige Aktion, das ist einmal ein Video, ein ganz berührendes Video über eine alte Dame, die seit vielen Jahren schon alleine lebt, Ehepartner gestorben und so. Eine Internetpetition, womit wir die Verantwortlichen, sprich Politiker und Wissenschaft, aufgefordert haben, Zahlen für das Problem zu liefern und wie gesagt unsere Feiertagstelefon.
Wie läuft es denn heute?
Wir machen jetzt das Feiertagstelefon zum 5. Mal. Jetzt wieder vom 24.12. bis zum 1.1. Rund um die Uhr sind wir erreichbar, aber jetzt aus ganz Deutschland. Damals haben wir es nur für Berlin gemacht, weil man muss sich nicht gleich zu viel vornehmen.
Und finanziell? Also ist das tatsächlich jetzt gesichert, dass Sie sagen, ja?
Naja, gesichert ist so ein Hammerding, was unauflässig wächst. Nicht wirklich. Da ist immer eine Frage, wie geht es weiter, wenn es wirklich viel wird. Also die Briten hatten nach 3 Jahren 1 Million Anrufer. Da sind wir noch lange nicht, Gott sei Dank. Wir wachsen langsamer. Und es ist so, dass das Land Berlin uns mit 4 Teilzeitstellen im Büro finanziert, dass wir unsere Mitarbeiter am Telefon von den Jobcentern bekommen. Das sind Langzeitförderungen, die uns eine gewisse Verlässlichkeit in der Finanzierung geben. Und ansonsten sind es Spenden, 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 Spenden.
Sie haben gerade von dem Video und der älteren Dame gesprochen. Was gibt es denn sonst für Geschichten, die Ihnen möglicherweise aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben sind oder vielleicht Schicksale, die Sie besonders bewegt haben?
Es gibt so ganz viele Geschichten. Also die allererste Anruferin habe ich gekriegt beim ersten Feiertagstelefon, die sagte, wissen Sie was, ich sitze jetzt seit 10 Minuten hier vor meinem Telefon und punkt 12 Uhr habe ich es angerufen und ich habe sie erwischt, großartig. Und das andere, also für mich ist es die 105-Jährige, die eine Kollegin von uns dran hatte, die sagte, wissen Sie was, ich bin 105, ich lebe in meiner Wohnung hier in der 4. Etage in Berlin. ich habe keinen Fahrstuhl, ich versorge mich alleine. Mein Sohn, schon doch durchaus ein paar Jahre jünger, schnauft wie ein Kaputter, wenn er mir einmal im Monat die Rente hochbringt. Und ich bin für meine Pflegekasse zu gesund für Pflegestufe 0. Das heißt, ich kriege nicht mal das Geld für einen Fensterputzer.
Also jemand, der tatsächlich die ganze Zeit alleine zu Hause sitzt und sie als...
Aber lebensstark, heiter und mit Humor begabt. Also es war ein Geschenk, dieses Gespräch.
Wie schade das ist. Ja, und ich finde auch interessant, Sie haben das ja vorhin auch schon kurz angedeutet, dass Sie teilweise eben Bestandteil des Tages sind für die Anruferinnen und Anrufer. Ne?
So wie der alte Herr aus Süddeutschland, der häufig abends anruft, so gegen 21:30, kurz bevor wir Feierabend hat und sagt, ich habe jetzt meine Beruhigungstabletten genommen. Können Sie 10 Minuten bei mir bleiben, bis sie wirken?
Das ist berührend. Wir drehen jetzt aber ein bisschen die Zeit nochmal zurück. Aufgewachsen ist Elke Schilling in Leipzig und da galten Sie zu DDR-Zeiten als Kapitalistenkind. Das müssen Sie erklären. Woher kam dieser Ruf?
Meine Eltern hatten 1949 ein kleines Unternehmen gegründet, damals noch mit der amerikanischen Lizenz, weil zuerst waren die Amis in Leipzig. Und sie konnten es aber unter den Russen dann auch fortsetzen. Und damit haben sie quasi die Existenz ihrer achtköpfigen Familie bestritten. Und zwar bis 1971, wo dann die allgemeine Verstaatlichung und Enteignung stattfand von Kapitalisten.
Sie sind Jahrgang 44 und Kapitalistenkind. Was hatte das für Auswirkungen? Also sind Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anders mit Ihnen umgegangen?
Nee, die nicht. Kinder sind da nicht in staatlichen Richtlinien und Mustern drin. Die haben ihre eigenen Muster. Nein, es ist einfach, also ich war nicht junger Pionier, weil das fand meine Mutter damals unmöglich. Ich bin dann zwar später FDJlerin geworden, weil ich dachte, man muss einfach gucken, wie die Dinge laufen und auch dabei sein im Rahmen der Möglichkeiten. Aber es hatte einfach andere Anforderungen an mich und es machte auch einen Unterschied. Also Arbeiterkinder hatten eben nicht 1000 Bücher zu Hause, wie ich, was für mich eine völlige Selbstverständlichkeit. Also ich habe diese Unterschiede einfach auch durch die Sichtwinkel, die uns die Schule vermittelte, von Anfang an sehen können. Die es zwischen mir als einem bürgerlichen Kind und dem üblichen Kindern, also den anderen Kindern gab. Und die Schule hat mir natürlich auch vermittelt, dass ich aufgrund meiner Herkunft und meiner Möglichkeiten andere Leistungen zu bringen hatte. Dass ich also, um zum Abitur zugelassen zu werden, mindestens 1,1 Leistungsdurchschnitt hätte haben müssen. Hatte ich nicht. Ich hatte 1,8 und ich war gut.
Das heißt, Ihnen ist sozusagen das Abitur erstmal verweigert worden?
Genau. Auch noch aus anderen Gründen. Wie gesagt, Kapitalistenkind. Ich war nicht Arbeiter- und Bauernkind. Die wurden besonders gefördert. Was ich immer noch finde, zu Recht, wegen der anderen Voraussetzungen. Und ich hatte schon damals eigene Meinungen, die ich auch lautstark verkündet habe. Und das ist dann in solchen Umständen, wo Meinungen zensiert werden, doch immer ein bisschen hinderlich. Aber wir haben es anders gemacht. Meine Mutter, damals fing das los mit Berufsausbildung, mit Abitur. Da wurden Kinder gesucht, die da hingehen wollten. Also habe ich Berufsausbildung mit Abitur gemacht und konnte trotzdem zum Studium.
Aber das muss ja trotzdem erstmal ein frustrierendes Erlebnis gewesen sein, oder? Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich denke, es war immer eine Herausforderung, Wege zu finden, etwas trotzdem zu tun.
Sie haben gerade Ihre Familie angesprochen. 5 Brüder, einziges Mädchen.
Und die Jüngste.
Und die Jüngste. War das dann tatsächlich so eine Art Sonderstellung? Oder gab es da eine besondere Allianz mit Ihrer Mutter dann vielleicht?
Dass Na, sie dann es gab von meiner Mutter das strikte Verbot, mich irgendwie körperlich zu züchtigen. Was nicht daran hinderte, mich mit Worten zu züchtigen. Deswegen habe ich bis heute eine ausgesprochen große Klappe, weil das wurde von Kind an trainiert, mich verbal zur Wehr zu setzen, wenn irgendwas schräg lief.
Und ich habe irgendwie gelesen in der Vorbereitung, Sie hatten auch so ein bisschen den Ruf, immer dagegen zu sein.
Genau, die Elke ist immer dagegen, hat meine Mutter gesagt. Ich wollte Begründung haben für das, was ich tun sollte. Ich bin nie damit einverstanden gewesen, etwas zu tun, weil es immer so getan wird. Ich wollte wissen, warum ich so tun sollte. Und das macht es manchmal schwer für Eltern, wenn Kinder darauf beharren, Dinge erklärt zu bekommen.
Sie haben dann nach der Schule und nach der Ausbildung, was für eine Ausbildung ist das dann eigentlich gewesen?
Ich bin Farben- und Lacklaborantin mit Abitur.
Das war aber dann tatsächlich nur Mittel zum Zweck, damit Sie zum
Studium
kommen.
Naja, es war also insofern gut, dass ich danach wusste, also in der Chemie werde ich nicht landen.
Aber Mathematik, warum dann die Mathematik?
Eigentlich wollte ich Kerntechnik studieren, aber für mich als Kapitalistenkind hätte ich nach Moskau gemusst. Das war also schon wieder mal so eine gesellschaftliche Barriere, weil sowas wie ich kam nicht nach Dubna. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es halt Mathe, weil das ist die Grundlagenwissen. Also Mathematiker sind Hilfswissenschaftler für Physiker, Chemie, also für alle möglichen anderen Naturwissenschaftler. Und das fand ich klasse.
Weil diese Technikbegeisterung durch den Elektrobetrieb Ihrer Eltern schon irgendwie da Ihnen in die Wiege gelegt worden ist? Oder
naja,
warum?
Mir ist die naturwissenschaftliche Begeisterung damit in die Wiege gelegt worden. Technik nicht unbedingt, sondern dieses, also Logik. Logik als
das?
Grundlage von vernünftigen Herangehen an Dinge.
Ja,
Lösung von Problemen, ja.
Und was ist das, was Sie da so begeistert?
Na, vielleicht bin ich ein schlichter Charakter. Eins und eins ist zwei.
Sie haben ja dann tatsächlich auch als Informatikerin und Statistikerin gearbeitet in der DDR, ich glaube 22 Jahre lang. Und dann kam die Wende. Da waren Sie Mitte 40.
Genau.
Und es ging beruflich.
Da war ich fürs Arbeitsamt, war ich dann überqualifiziert, zu alt und weiblich. Mit der Quintessenz, ja, also für Sie haben wir nichts. Wenn überhaupt, dann in Süddeutschland, da wollte ich nicht hin. Suchen Sie sich selbst was.
Das ist ein Schicksal, was Sie mit einigen Frauen Ihrer Generation teilen.
Ganz viele mehr hochqualifiziert. Also in der DDR war es einfach völlig normal, eine Berufsausbildung zu haben. Und dann auch möglicherweise ein Fachschulstudium oder auch ein Hochschulstudium. Das war normal. Es gibt in meiner Generation kaum ungelernte Frauen. So, und das war mit der Wende eine totale Abqualifikation der Frauen. Und ich bin unendlich vielen Frauen begegnet, die wie ich eine hohe Qualifikation hatten und dann in irgendwelchen Hilfsjobs gelandet sind, wenn sie überhaupt wieder Fuß fassen konnten im Beruf. Das hat mich schon sehr gestört.
Ja, wie haben Sie das erlebt? Also Sie saßen dann erstmal da, Ihnen wurde gesagt, ja, Sie können ja nach Süddeutschland gehen, aber hier haben wir nichts für Sie. Sie sind Diplom-Mathematikerin, wirklich höchst qualifiziert. Wie war das?
Naja, wie viele andere qualifizierte Frauen bin ich dann bei den Versicherungen gelandet, die natürlich mit diesem neuen Geschäftsbereich von DDR mit 12 Millionen potenziell neu zu Versicherten, weil die DDR-Versicherung war ja auch nichts mehr wert, da ein Riesengebiet hatten, wo sie auch Menschen brauchten, die Mentalitäten kannten, um verkaufen zu können. Also bin ich bei einer großen deutschen Versicherung gelandet, habe dort über 3 Jahre lang gearbeitet als Versicherungsvertreterin mit der entsprechenden Ausbildung, bin wieder in den Osten zurückgegangen. Ich war zeitweise in Hannover, um das zu machen. Und habe dann aber eben auch einmal die Philosophie des Verkaufens, die Denkweise dieses neuen Systems in Bezug auf Geschlechterrollen kennengelernt, wo ich einfach nur dachte, hallo, wieso muss der Ehemann die Unterschrift der Frau absegnen? Das ist auch in der Bundesrepublik Deutschland schon seit etlichen Jahren nicht mehr Gesetz. Also das waren so Einstellungen, wo ich dachte, wo bin ich gelandet? So, und gleichzeitig saßen mir diese Frauen gegenüber, die eben sagten, wenn einer von uns beiden in die Arbeitslosigkeit musste, dann war ich das selbstverständlich, weil ich kann besser damit umgehen als mein Mann. Und das war alles irgendwie schreiend ungerecht. Das fand ich nicht in Ordnung.
Hat Sie das dann auch irgendwie motiviert, in die Politik zu gehen?
Das war für mich der eigentliche Anlass, dass ich geguckt habe. Also ich bin so gestrickt, dass wenn ich was nicht gut finde, versuche Veränderung zu bewirken im Rahmen meiner Möglichkeit. Und Politik bot sich da an. Und dann waren es natürlich die Grünen mit ihren gleichstellungspolitischen und strukturellen Ansätzen, die eben sagten, Parität und Gleichstellung und Frauen und Männer gleiche Chancen. Und dann müssen Männer halt ein Stück zurücktreten, damit die Frauen die Möglichkeit bringen, ihre Potenziale einzubringen in Politik.
Und Sie waren dann Staatssekretärin in Sachsen-Anhalt für Frauenpolitik,
vier
Jahre.
Ja.
Und da lachen Sie so ein bisschen, weil irgendwie sind Sie dann am Ende dieser 4 Jahre, gab es einen Konflikt mit der Basis Ihrer Partei, mit den Grünen. Sie sind abgesägt worden, kann man eigentlich sagen.
Naja, ganz, ja, es gab es. Frauenpolitik war im Osten nicht unbedingt ein Thema. So. Weil von der Sozialisierung der Frauen her war die Einstellung da, wir können das alles selber, wir brauchen niemanden, der da was für uns tut. Und es waren nur die wirklich unmittelbar betroffen waren von diesen diskriminierenden Strukturen, die akzeptiert haben, dass ich unterstützen kann. Und das ging natürlich bis in die Partei hinein. Das heißt also, die Denkweise war, wir sind ja gleichberechtigt, wir brauchen niemanden dafür. Und das macht so eine Position relativ schwierig. Ich habe zwar einen guten Anklang gefunden, ich habe den Koalitionsvertrag in dieser Politikrichtung ziemlich gut umgesetzt, aber das reichte dennoch nicht aus, um meinen Mitgrünen zu vermitteln, wenn wir eine Chance haben wollen 1998, dann sollten wir das machen, was die Hamburger gemacht haben. Wir sollten mit einer Frauenklicke antreten, weil wir hatten unsere Umweltministerin, die sich einen guten Stand erarbeitet hatte. Wir hatten unsere Fraktionsvorsitzende, die absolut auch sichtbar war. Und es war ich. Es waren 3 Frauen, die in diesen 4 Jahren Gesicht gewonnen hatten in der Politik. Aber das war nicht durchsetzbar. Deswegen haben sie mich, die ich die Idee einbrachte, abgesägt. Okay, das ist so.
Ja, jetzt sagen Sie okay, aber ich meine, wir lernen Sie jetzt ja gerade als super engagierten Menschen kennen. Sie haben sich für Gleichberechtigung eingesetzt, für Frauenpolitik und dann wird man irgendwie von der eigenen Partei abgesägt. Das ist doch dann auch wieder frustrierend
gewesen. Aber schauen Sie sich doch um, es ist in allen Parteien so, dass fitte Frauen irgendwann depotenziert werden. Also, wenn ich mir die jüngsten Vorgänge, es gibt diesen wunderbaren Film, Die Unbezwingbaren, wo genau diese Geschichte von Frauen in der Politik von 1949 bis 1990 gezeigt wird, wie diese Frauen gekämpft haben. Und es gibt immer noch ganz viele Parallelen. Also das ist leider immer noch völlig normal. Und es sind die Ausnahmen, so wie Frau Merkel, die es auf eine ganz bestimmte Weise schaffen, das an sich abrutschen zu lassen und sich doch durchzusetzen.
Wie haben Sie denn dann eigentlich so Ihren Eintritt in die Rente erlebt?
Ich habe mich unglaublich drauf gefreut. Weil die Jahre zuvor war ich ja als Freiberuflerin unterwegs, was, wenn man spät damit anfängt, wirklich eine sehr fragile Existenz ist. Und die Rente gab mir Sicherheit und gab mir damit aber auch die Freiheit, die Dinge zu tun, auf die ich Lust hatte, die mich interessierten, die mich herausforderten, die ich vorher nicht hätte tun können, weil dann immer irgendwelche Menschen gesagt haben, nö, das brauchen wir nicht.
Also es gab da nie die Angst, in irgendein Loch zu fallen?
Nee. Ich hatte ja als Ossi ein lebenslanges Berufsleben und damit auch eine Rente, die mir meine Miete zu zahlen erlaubt, meinen Alltag bezahlen möglich macht. Mehr brauche ich eigentlich nicht, um die Freiheit zu genießen, die ich damit habe, dass mir niemand mehr sagen kann, das darfst du jetzt nicht, weil dann wirst du bestraft durch kein Einkommen.
Was ich total faszinierend finde, wo ich Sie so erlebe, und ich habe mich ja natürlich im Vorfeld der Sendung auch mit Ihrer Geschichte beschäftigt, dass Sie dieses unglaublich Positive haben. Also Sie haben ja, wir haben ja eben auch über Situationen gesprochen, die nicht so schön waren, aber Sie haben immer irgendwie weitergemacht und dann eben in die nächste Richtung marschiert. Woher holen Sie diese Energie?
Die habe ich einfach, dafür kann ich nicht. Es ist ein tiefer Glaube daran, dass ich, wenn ich im Loch sitze, auch wieder rauskomme.
Heute gelten Sie ja als Einsamkeitsbekämpferin, holen andere aus diesem Loch vielleicht raus. Und spätestens seit Corona wissen wir ja, dass Einsamkeit nicht nur ältere Menschen betrifft. Hat das jetzt auch irgendwie ein bisschen was nochmal zusätzlich verändert? Spielt Ihnen das in die Karten, dass es jetzt vielleicht ein anderes Problembewusstsein gibt?
Das ist das Spannende, ne? Was Sie eben sagten. Es ist immer alles nebeneinander, das Schwierige und das Gute. Und in demselben Phänomen. Also Corona ist eine Katastrophe für uns alle. Es macht uns schwach, es zeigt uns, wie machtlos wir eigentlich sind. Aber auf der anderen Seite hat es eben auch ganz viele andere Dinge gezeigt. Es hat gezeigt, wie hilfsbereit Menschen sind. Also wir haben in dieser ersten Lockdown-Phase haben wir über 1000 Anfragen bekommen, wie man uns unterstützen kann am Telefon mit dem, was wir tun. Und insofern ist das eben immer alles beisammen. Und es hilft uns weiter, wenn wir imstande sind, die beiden Seiten einer Sache zu sehen. Und das bringt uns voran.
Wie erklären Sie sich denn, dass das vorher so lange ein Tabu war? Also wir haben vorhin ja schon gehört, wie Sie kämpfen mussten. Und da wurde gesagt, es gibt keine Zahlen, alles nicht belegt und so. Aber da muss doch noch mehr dahinter stecken.
Wir sind eine Leistungsgesellschaft, ganz klar. Wer was leistet, ist was. Und an einer Stelle zu versagen, ist eben nichts. Und Einsamkeit heißt in der offiziellen Diskussion, ich bin nicht imstande, meine sozialen Kontakte zu bauen und zu pflegen. Also ein Defizit, über Defizite reden wir nicht gern. Und damit geraten solche Dinge ins Abseits, ins Schweigen, weil wir reden nicht drüber. So wie wir ja eigentlich auch nicht über Alter reden mögen. Weil Alter ist ja nicht mehr erwerbstätig. Man muss seinen eigenen Sinn definieren. Das kriegen viele Leute nicht hin, weil sie sind gewohnt zu leisten. Was muss ich im Alter leisten?
Vielleicht muss man einfach auch ganz klar mal sagen, wie ernst zu nehmen dieses Problem der Einsamkeit ist. Also vielleicht auch nochmal eine Zahl bei den Eltern, also den Menschen über 60, ist jeder Dritte von Einsamkeit betroffen. Was für Konsequenzen hat das?
Einsamkeit, das wissen wir jetzt Gott sei Dank auch endlich in Deutschland. Einsamkeit macht krank, kann krank machen. Einsamkeit ist Stress im Gehirn und zwar negativer Stress. Der kann unsere Gehirnfunktion beschädigen, das kann sich selbst verstärken. Das kann Demenz verstärken, das kann Alzheimer verstärken, das verstärkt das Herzinfarktrisiko. Und selbst Krebs kann dort mit reinspielen. Also es gibt ganz viele Krankheitsrisiken, die durch Einsamkeit massiv verstärkt werden können. Und wir können auch eher sterben.
Wenn ich mir jetzt als jüngerer Mensch sage, ich würde da auch gerne was tun. Ich möchte da irgendwas aufbrechen. Da gibt es aber trotzdem diese Unsicherheit. Wie begegnet man zum Beispiel, Sie haben von Ihrem älteren Nachbarn damals gesprochen, wie begegnet man seinen älteren Nachbarn? Wie spricht man vielleicht auch das Thema Einsamkeit an? Was empfehlen Sie da?
Also mich hat es im ersten Lockdown ganz liebevoll berührt, dass ich eines sehr frühen Morgens, weil ich turne mitunter auch nachts durch die Wohnung, einen Zettel unter meinem Briefkastenschlitz fand, wo mein jüngerer Nachbar nebenan mir seine Telefonnummer aufgeschrieben hat und draufgeschrieben hat: Elke, wenn du was brauchst, ruf mich an. Und das ist so ein direktes Angebot, was ohne sofortigen Kontakt da ist, was aber ein Potenzial eröffnet. Und ich denke, viele unserer alten Menschen, die da in ihren Wohnungen allein sitzen, würden sich über so einen Zettel unglaublich freuen. Weil das ist ein Angebot, das kann ich annehmen, wenn ich es brauche, ich muss aber nicht.
Also so kleine Zeichen einfach setzen. Ja. Wobei das setzt natürlich auch eben viel Empathie voraus, die Bereitschaft, sich auch auf Augenhöhe zu begegnen. Da denke ich mir aber auch, das ist ja auch schon wieder schwierig, dass das gelingt, wenn ich als jüngerer Mensch jetzt eben das Gefühl habe, ich will den Älteren etwas Gutes tun. Komme ich mir vielleicht irgendwie toll vor. Aber da ist dann schon dieses Ungleichgewicht.
Was für ein Ungleichgewicht? Wir sind alle Menschen. So, und ja, ich bin als junger Mensch meistens im Vollbesitz meiner Kraft. Ich habe meine Erwartungen und es ist, glaube ich, schwierig in dem Alter, sich dann auch ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, ja, der alte Mensch gegenüber mir hat andere Qualitäten und wir können versuchen, das ins Gleichgewicht zu bringen. Und wie gesagt, also viele unserer alten Anrufer, die sagen mir, das sind jetzt lauter junge Leute eingezogen, die leben ihr eigenes Leben, da komme ich nicht ran. Und das ist genau das Plädoyer für diesen Zettel im Briefkasten. Mit der Rufnummer. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen.
Was können denn ältere Menschen möglicherweise auch tun? Also Sie haben gesagt, früher hieß es ja, die wollen ja auch alleine sein. Manchmal hat man natürlich auch das Gefühl, dass da vielleicht die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, nicht immer auch so groß ist. Oder täuscht das?
Ich denke, es ist ganz oft Angst. Angst davor, enttäuscht zu werden, Angst davor, missbraucht zu werden, Angst davor, benutzt zu werden. Also ich hatte eine alte Dame am Telefon, die mir sagte, wissen Sie, ich bin jetzt nur noch aus dem Küchenfenster ansprechbar. Ich lasse niemanden mehr an meine Tür, weil ich bin in den letzten 3 Jahren 3-mal beraubt worden. Mhm. Da haben Menschen mir, ich bin blind, geholfen, mein Zeug nach Hause zu bringen. Ich habe sie in die Wohnung gelassen. Und während ich das Zeug weggepackt habe, sind die ins Schlafzimmer und haben mir meinen Schmuck geklaut. Ich habe es erst hinterher bemerkt. Sagt sie, ich lasse niemanden mehr rein. Und es sind solche Erlebnisse, die natürlich auch öffentlich kommuniziert werden. Die Kriminalpolizei warnt vor den Trickbetrügern, vor den Enkelanrufen und diesem. Also alte Menschen leben ein fragiles Leben. Und diese Fragilität macht sie überaus vorsichtig. Also man muss Vertrauen aufbauen, um ihnen Hilfe leisten oder Unterstützung geben zu können. Hilfe ist ja auch immer sowas mit Nivelliertes. Ja? Ja, ja. Ich gebe meine helfende Hand von oben nach unten. Ist nicht.
Und man bekommt ja eben auch was zurück. Ne? Das muss man dazu auch sagen. In dem Augenblick, wo man ins Gespräch miteinander bekommt, kann man natürlich auch zum Beispiel von der Lebenserfahrung des anderen irgendwie profitieren. Aber das wird dann auch immer so gesagt, die Lebenserfahrung. Man hat vielleicht einfach auch ein nettes Gespräch.
Ganz
und
genau.
Ein gutes Gefühl dabei.
Wertschätzung. Dankeschön, liebevolles.
Sie haben schon erwähnt, jetzt zu den Feiertagen gibt es eine besondere Aktion und da würde ich ganz gerne nochmal darauf hinweisen. Das heißt, Sie sind ab Freitag rund
vom
um die Uhr?
Vom 24., also ab Freitag morgens 8 Uhr bis zum 1.1. abends 22 Uhr sind wir ununterbrochen erreichbar unter der 0800 470 80 90. Deutschlandweit.
Und vielleicht auch noch einmal auf Sächsisch, weil genau. Sie haben am Anfang der Sendung erklärt, auf Sächsisch prägt sich das besser ein.
Dann ist es die 0800 für 70, 80, 90.
Eben für 70-Jährige, 80-Jährige, 90-Jährige und 100-Jährige haben wir gehört, können natürlich auch gerne anrufen.
Und auch die 60-Jährigen und die 110-Jährigen selbstverständlich.
Frau Schiller, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag und natürlich auch viel Erfolg weiter mit dem Silbernetz.
Vielen Dank. Ja, und vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu berichten.
Die Nummer gibt es natürlich im Laufe des Tages auch nochmal auf deutschlandfunkkultur.de. Dort können Sie das Gespräch dann auch nochmal jederzeit nachhören.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.